Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich habe nicht mit so einer Menge gerechnet. Ich bin etwas überwältigt. Ich dachte, ich habe hier mit 10 Leuten zu tun oder 20. Ja. Also erstmal so ein paar Spielregeln. Ja, ihr könnt mich ruhig duzen. Ich bin Susanne, mein Nickname ist Mirasi. Ich bin schon seit 1995 in der Datenbankwelt unterwegs. Ich komme gleich noch zu meiner Vorstellung. Dann habe ich dann noch so eine... Ich kann keine Individualberatung machen. Klar, das ist ein Vortrag. Meine Folien haben ohne den Vortrag, das gesprochene Wort, keinerlei Aussagekraft. Ich sage euch gleich, auf meinen Folien ist nicht wirklich viel drauf. Die klassische Copyright-Geschichte, ja, das war's. Mehr steht da nicht. Ich kann das hier gerade tatsächlich nicht lesen. So, wer bin ich? Ja, mein Name ist Susanne Holzgräfe. Ich bin seit 96 im Open Source aktiv. Ich habe Informatik studiert, davor Bauingenieurswesen bin ausgebildet als Datenschutzbeauftragte, habe noch so ein bisschen Jura gemacht und gebe unter anderem auch Schulungen im Datenschutzbereich und im Bereich Datensicherheit. Und da kommt man auch immer wieder mit dem Thema Social Engineering natürlich in Konflikt. Ja, was kann ich noch zu mir sagen? Ich mache das mit der Sicherheit jetzt ein paar Jahre. Und ich dachte mir, das ist mein Thema, weil viele denken, Social Engineering ist böse. Eigentlich ist es gar nicht so böse, es wird nur böse ausgenutzt. Ja, eigentlich wollte ich euch ein paar Filmausschnitte zeigen mit Zitaten, die ich einfach mal gut fand und dachte, boah, kommt toll in so einem Vortrag. Mir ist aber leider im Laufe der Woche etwas dazwischen gekommen, sodass ich also nicht mehr wirklich die Zeit gefunden habe, mich in Filmschnitt wieder einzuarbeiten. Und am Ende, deswegen sind jetzt hier nur Zitate drin. Ja, Social Engineering ist in der IT natürlich wichtig. Das erste Zitat kommt auch gleich. Die effektivste aller Hacker-Methode ist die große Kunst der Täuschung. Das kommt aus dem Film Who Am I? Wer hat ihn gesehen? Wer kennt ihn? Okay, jetzt kommen noch mehr Zitate, weil die haben da so geile Zitate drin gehabt. Das kann ich einfach nur wiedergeben. Also die große Kunst der Täuschung und damit sind wir beim Social Engineering. Social Engineering ist uralt. Das haben auch schon, wurde auch schon in der Antike eingesetzt. Und es ist die Frage, ist Social Engineering eigentlich gut oder böse? Wir sind mit dieser Fähigkeit alle ausgestattet, weil man das auch zum sozialen Leben und Umgang braucht. Wir versuchen alle mal irgendwie etwas über jemanden anderes herauszufinden. Sei es nur, geht's dem gut, muss ich mich drum kümmern und ähnliche Geschichten. Oder in der Familie, wie geht's meinem Kind? Geht's dem Kind gut, geht's dem Kind nicht gut? Das herauszufinden, wenn das Kind vielleicht noch nicht sprechen kann, ist natürlich eine positive Eigenschaft, die wir haben und ohne die wir auch vielleicht das nicht so entscheiden können. Social Engineering ist immer dann böse, wenn es gegen uns verwendet wird. Und ja, in so einem klassischen familiären sozialen Leben wird es häufig nicht gegen uns, sondern für uns verwendet. Deswegen ist auch dieses bist du Täter oder Opfer. Die meisten von uns waren schon häufig genug, vermutlich, auch Täter und nicht nur Opfer, weil wir mal versucht haben, irgendwie irgendwas über eine Person, die uns meistens sehr am Herzen liegt, herauszufinden, weil wir da helfen wollten und nicht, weil wir da irgendwelche bösen Absichten hinter hatten. Und ich denke, das ist etwas, was man auch im Hinterkopf behalten sollte, weil Social Engineering ist halt nicht immer böse gemeint. Die große Gefahr, wo liegt denn die Gefahr im Social Engineering? Die Gefahr ist immer dann da, wenn jemand es gegen uns verwenden möchte. Warum ist das so gefährlich? Wenn man etwas über mich herausfindet, dann bin ich manipuliert, dann kann er mich damit manipulieren. Ich werde manipulierbar. Je mehr Informationen ein anderer über mich hat, umso besser kann er mich manipulieren. Man sieht das häufig, auch in Hollywood-Filmen oder auch in manchen Familien, dass natürlich versucht wird, der eine oder andere manipuliert zu werden, um irgendwie was Bestimmtes zu machen. Oder vielleicht jemanden auf die eigene Seite zu bringen. Wie gesagt, in dem kleinen Familienumfeld, denke ich mal, ist das die Sache der Familie, geht uns nichts an. Schlimmer ist das aber, wenn ich manipuliert werde, wenn das Ganze als Druckmittel gegen mich verwendet wird. Wer von euch hat schon mal irgendwie einen Kurs mitgemacht über Verhandlungsmethoden? Gut, da hinten gehen ein paar Hände hoch. Ich habe mal einen mitgemacht und fand dann doch sehr erschreckend, weil es stimmt natürlich, was da teilweise angewendet wird. Verhandlungsmethoden geht man ganz häufig. Es wurde erzählt, Steve Jobs hatte immer einen Müsli-Riegel und eine Flasche Wasser dabei, weil Verhandlungsmethoden häufig auf der Maslow'schen Pyramide ganz unten ansetzen. Hunger, Durst. Man lässt seinen Gegenüber verhungern, man lässt ihn verdursten. Sex spielt häufig eine Rolle. Also so die Grundbedürfnisse werden angegriffen, damit man den anderen, damit man gegenüber dem anderen eine bessere Position hat. Es wurde aber auch erzählt, dass durchaus eine wirksame Mittel wäre, wenn man jetzt nur weiß, mein Gegenüber hat ein Kind im schulpflichtigen Alter, man findet auch noch raus, in welcher Schule, man macht ein Foto davon und schiebt ihm das so unter. Das ist nicht verboten. Ich habe nichts gemacht. Das spielt sich alles im Kopf ab. Und auf einmal macht der andere das, was ich will. Fieses Mittel. Und wenn man das im Hinterkopf hat, wundert man sich bei mancher politischen Entscheidung auch nicht mehr, warum der Politiker plötzlich anders entscheidet als vorher. Oder auch so mancher Kollege oder so bestimmte Entscheidungen, warum die so getroffen wurden. Also in den Verhandlungen, in den geschäftlichen Verhandlungen, hat man diese Druckmittelmethoden, die meines, also mir selbst ist es meines noch nicht passiert, ich habe für aber in der Regel nicht solche Verhandlungen, aber die da durchaus in bestimmten Bereichen gang und gäbe wohl sind. Das ist natürlich unschön, das heißt, ich sollte bei sowas natürlich so wenig wie möglich von mir preisgeben. So, wir sind aber nicht bei den Verhandlungen, wir sind beim Hacking. Ich frage mich gerade, was ich jetzt mit der nächsten Folie sagen wollte. Beim Hacking geht es ja darum, das Unmögliche zu erreichen. Wir wollen halt irgendwo anders eindringen. Wir wollen gucken, wir wollen beobachten. Aber warum? Weil wir es können? Weil wir es versuchen? Einige vielleicht, weil wir es können, weil wir uns profilieren wollen. Aber ganz häufig geht es auch beim Hacking um Geld. Was kann ich mit diesen Informationen machen? Ich kann Adressen verkaufen, das ist der Klassiker. Immer noch, oder das teuerste Gut, was wir derzeit haben, ist nicht Öl, sondern das sind medizinische Daten, Patientendaten. Kann ich natürlich versuchen rauszufinden. Meistens geht es um Geld. Also wenn ich hacke, versuche ich da irgendwie Geld draus zu schlagen. Und wie gesagt, das ist natürlich auch ein bisschen der Reiz, gerade so als Informatiker, das Unmögliche versuchen, komme ich da rein? Viele gucken nur. Ich habe jetzt gehört, die meisten Systeme sind schon, also wenn das rauskommt, oder bevor da überhaupt Daten abfließen, sind 7 Jahre vergangen. Die meisten Hacker haben das Ganze erst mal 7 Jahre beobachtet, bevor sie Daten abziehen oder bevor es aufgefallen ist. Ja, das Unmögliche erreichen, das ist so das, was hinter dem Hacking steht. Wir versuchen, das Unmögliche zu erreichen, aber das hilft nicht, dann nur vor dem Rechner zu sitzen. Es gibt immer noch ganz viele Menschen da draußen, die als Passwort den Namen der Ehefrau nehmen. Also Social Engineering spielt da eine große ist wichtig. So. Dann habe ich noch ein Filmzitat. Sicherheit, alle reden von Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Das wissen wir alle. Ich denke mal, die meisten von uns sind irgendwie in der IT-Welt beruflich unterwegs. Und Wille ist auch eine Hintertür. oder eine Methode, da reinzukommen. Ich habe mal einen Talk gehört auf dem Chaos Communication Kongress vor vielen Jahren. Wie hacke ich Oracle? Ja, es gibt immer Leute, die den ganzen Tag konstruktiv, destruktiv sind. Ich fand das sehr spannend, was man da alles machen kann, wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre. Also es gibt da durchaus immer irgendwie was. Man muss nur lange genug drüber nachdenken. Oder wie meine Profs immer sagten, da war gerade ein ganz berühmter Virus rausgekommen. Da sagten sie, naja, wir würden ja nicht Informatiker ausbilden, wenn die das nicht schon bei uns im ersten Semester hätten machen können, diesen Virus schreiben. Oder so, naja, wir haben Informatiker, kein Wunder, dass unser Rechenzentrum ständig gehackt wird. Kann man auch sportlich sehen. So, wir wissen, no system is safe. Es gibt da immer irgendwas. Also irgendwie schaffe ich das immer. Aber trotzdem ist die maschinelle Sicherheit noch relativ sicher. Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Ja, weil wir wollen ja was rausfinden. Also täuschen wir was anderes vor, damit wir das rausfinden. Und da sind wir dann auch schon irgendwann beim Social Engineering. Wir müssen langsam weg von diesem Computer. Wir müssen wirklich mal die Tastatur verlassen. Wir sollten da rausgehen oder jemanden finden, der für uns rausgeht. Wir müssen ja nicht selber rausgehen. Ja, ist vielleicht sogar geschickter, wenn man nicht sich so selber dazu outet. Deswegen, ne, nicht nur in der virtuellen Welt, sondern die größte Sicherheitslücke ist nach wie vor, es sind nicht Programme oder Server, die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Und das ist nach wie vor so. Je stärker, ich habe in einer großen IT-Firma gearbeitet, die ist mittlerweile, ist die an Oracle verkauft. Die hatte die Idee, wir zwingen jetzt unsere Mitarbeiter dazu, alle 4 Wochen das Passwort zu ändern. Mich irgendwann in Düsseldorf in das Büro gefahren, da hingen überall die Passworte in einer IT-Firma an den Bildschirmen, weil keiner sich alle 4 Wochen das Passwort neues merken konnte. Ich weiß nicht, ob KeePass damals schon erfunden war. Aber es war schon sehr spannend, weil eigentlich die Leute, die es wissen sollten, machen es genau anders. Ja, die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Wer von euch fährt viel Zug? Wer von euch hat schon mal Informationen einfach nur im Zug sitzen und zuhörend rausgefunden? Gut. Also ich kann euch seitdem sagen, wo unser Verkehrsminister seinen Hund versichert hat. Und solche Geschichten, es ist sehr spannend. Erste Klasse ist da manchmal auch spannend. Ich hatte schon mal eine Siemens-Vorstandssitzung, die wurde geprüft. Ja, ihr lacht. Also wie gesagt, Doberin saß mal auf meinem Platz. Ich habe mich da vorgesetzt und ich glaube gar nicht, was ich alles auf dieser Fahrt rausgefunden habe. Es war also wirklich selbst, wo sein Hund versichert ist. Und ja, der Klassiker, ihr kennt es. Noch lustiger ist, wenn man dann so die Spiegelung in der Scheibe hat und da werden irgendwelche Pornos geguckt oder Ähnliches, hat man auch die Vorliebe raus. Was für Pornos? Hab ich auch schon erlebt. Also Zug ist eine super Plattform für Social Engineering. Zweite Klasse ist gut, wenn man Telefongespräche mithören will. Erste Klasse für alles andere. Ja, natürlich gibt es auch andere. Flughafen soll genauso sein, da bin ich seltener. Also man muss nicht wirklich erst in den Müll rein. Manchmal reicht es einfach, im ICE zu sitzen. Oder was ich heute ein paar Mal, als ich auf den Vortrag darauf angesprochen bin, erzählt habe, ich bin hauptberuflich halt in der Datenbankwelt unterwegs, PostgreSQL, MySQL und so weiter und ich gebe da Schulungen drin und komme auch in die Firmen und berate die und ich weiß nicht in wie vielen Firmen, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, dass mir das passiert ist, ich berate, da sitzen dann Admins vor mir, die wollen mir ihre Probleme zeigen, irgendwie ist da noch ein Beamer oder sowas, dann sagt der eine Admin zum anderen, ach sag mir mal gerade das Passwort von dem Datenbankserver. Und dann geht das so über den Tisch und ich denke dann immer, ja, okay, jetzt habe ich das Passwort dieser Firma auch. Ist mir bestimmt schon 20 Mal passiert, aber ne, ich werde da wahrscheinlich als Frau auch einfach unterschätzt oder nicht wahrgenommen als Trainer. Also da erfahre ich auch immer eine ganze Menge, wo ich denke, eigentlich solltet ihr mir das jetzt nicht erzählen. Auch wenn ich euch hier berate, aber Und wenn ich durchaus vertraulich vielleicht bin, aber das wisst ihr ja nicht. Also, ne, das sind so die Sachen, wo Menschen auch nicht drüber nachdenken. Und dann gibt es etwas, auch ein Filmzitat aus diesem Film, ich finde das einfach nur genial. Der Mensch ist von Natur aus gutgläubig und konfliktscheu. Das ist diese Geschichte mit, ja, aber das ist doch kaputt, könnte ich was Neues bekommen? Oder wie war das mit 2 Kaffeetassen rein? Können Sie mir mal eben die Tür öffnen? Habe ich hier vorne schon gehört. Dieses Ganze, ich will mich jetzt gar nicht mit dem anlegen, ich mache das einfach, wird schon gut gehen. Wer kennt die Situationen? Oder verkennt einen, der die Situation kennt, soll ich ja fragen. Habe ich ja beim CCC gelernt. Dieses klassische Tür öffnen oder hier hast du mal eben den Schlüssel. Oder warten Sie mal eben hier. Ist mir jetzt letztens bei meiner eigenen Hausverwaltung passiert. Warten Sie mal eben hier, kommen Sie mal mit in mein Büro, warten Sie mal eben hier, ich hole mal den Chef und dann habe ich da eine Viertelstunde alleine gesessen. Natürlich auch eine Geschichte, da denkt man nicht dran, der Toilettengang ist so das Klassische. Ich habe promoviert und da war die NASA mit dran beteiligt und ich selbst war nicht mit dabei, ich durfte nicht mit, aber mein Professor war dann bei der NASA in, ja, helft mir, ich weiß nicht mehr, wo sie sitzen, in den USA und er sagte, er wurde selbst zur Toilette mit 2 Mann begleitet. Und die da haben dann wirklich vor der Tür auf Wache gestanden, bis er wieder rauskam. Finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ist natürlich durchaus sinnvoll. Ja, wie gesagt, gutgläubig und konfliktscheu. Manchmal sagen wir auch, ach komm, was soll's. Das sind wir einfach. Das ist einfach so. Bitte? Was war das? Das ist auch ja in der Regel nichts Schlechtes, man will ja nur helfen. Das hatten wir vorhin schon. Daher kommt das ja, wir wollen ja nur helfen, wir wollen ja nur freundlich sein, nett sein. Es gibt auch diese Firmenbewertungen, geht man ja heutzutage immer mehr hinaus, Personal Evaluation, dass man nicht mehr fragt, oh, wie fanden Sie unseren Mitarbeiter, sondern wie fandet ihr euren Kollegen, wie gut war der, wie freundlich ist der hilfsbereit und so weiter. Man will sich ja auch vielleicht noch gute Noten einhandeln. Also das ist so die Geschichte, ja, wir sind von Natur aus so und wir sollten da ein bisschen aufpassen. Was ich vorhin schon sagte, Dreistigkeit siegt, ganz klar, einfach hingehen, versuchen, eine Story erzählen. Wer hat von euch schon mal, nein, wer kennt jemanden, der schon mal nach einer Feier am nächsten Tag krank gemacht hat oder einfach keinen Bock zu arbeiten hatte und dann krank gemacht hat und irgendeine Story erfunden? Ihr müsst nicht aufzeigen. Oder irgendwie, also ich hatte auch tatsächlich schon, das war nicht ich, ich hatte mal mitgekriegt, wie mein Chef zu meinem Kollegen sagte, wie viele Mütter hast du eigentlich, die sterben können? Dreistigkeit siegt. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber vor allem, weil er das auch noch so öffentlich vor den Kollegen gemacht hatte, der Chef. Einfach versuchen, einfach reingehen. Wer kennt das? Wer hat das schon mal von der eigenen Firma vielleicht so gedacht? Okay, der Pförtner, also ich habe mal bei einer ganz großen Firma gearbeitet, da musste man so durch so ein Tor durch am Pförtner vorbei. Und irgendwie hat der Pförtner nie geguckt, wer da rein und raus läuft. Ja, ne? Da denkt man dann, wie merkt er das? Ich bin mal irgendwie, irgendwann haben wir festgestellt, er weiß es tatsächlich trotzdem. Aber da kann man einfach rein und durch und wird dann als Kollege gesehen. Ja, diese Angst vorm Pförtner ist natürlich was. Aber wenn man da ganz cool und locker durchgeht und denkt, man gehört dazu, dann lässt einen auch jeder rein. Der beschwert sich nicht, der denkt, ach, ist ein neuer Kollege, passt. Da fangen ja auch in so großen Firmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, fangen ja auch täglich oder monatlich neue an. Also diese klassischen Sachen, wo man sich manchmal fragt, die ja vielleicht aus dem Fernsehen kennt, dass sich da Leute als Reinigungspersonal verkleiden oder sowas, kann in großen Firmen durchaus auch passieren. Reinigungspersonal wird meistens kontrolliert. Wenn ich da als Ingenieur reingehe, ist das was ganz anderes. Da werde ich nicht so unbedingt. Ja, irgendwie sowas, noch ein T-Shirt noch anziehen. Genau, also solche Geschichten. Es ist auch so, in der ersten Klasse wird auch weniger in der Bahn kontrolliert als in der zweiten. Ich sage immer, ja, wer dreist ist und schwarz fahren will, der sollte sich in die erste Klasse setzen. Dass dann Schaffner kommt, ist seltener als in der zweiten. Aber ja, meistens scheint es so, dass die meisten gar nicht den Mut dazu haben. Aber wenn man es drauf anlegt, hat man natürlich auch den Mut dazu. Noch dreister sind Techniker, könnten Techniker sein. Ich will nicht sagen, dass sie es sind. Die meisten sind es, die ich kenne, sind es nicht. Aber wir müssen ja ab Mai dann auch pseudonymisieren in bestimmten Bereichen. Im medizinischen Bereich wird das schon gemacht. Und dann habe ich dann letztens einen Vortrag gehört. Ja, wir nutzen dann eine Oracle-Datenbank, um die richtigen Patientendaten darzulegen. Dann haben wir eine Oracle-Datenbank, wo wir die Schlüssel hinlegen. Und dann geht an die Forschung natürlich das Ganze pseudonymisiert, liegt auch eine Oracle-Datenbank hinter. Und ich denke mir so, okay, der Techniker hat überall eine Hintertür. Der kann die Daten auch schön wieder zusammenmischen, ohne dass das ganze medizinische Unternehmen das mitkriegt. Wird er nicht machen, die meisten machen das nicht, aber das sind dann so Sachen, da ist eine Sicherheitslücke, die man, wenn man jetzt Techniker wäre und die Hintertür kennt, auch ausnutzen könnte. Einfach nur reingehen. Klassisch ist auch, ja, ich bin hier für so und so bestellt, wird auch häufig geglaubt. Pizzalieferanten werden auch häufig geglaubt. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Da wurde ich vorhin draußen gesagt, ich sollte die negieren. Wer nutzt als PIN, was weiß ich, Handy-PIN, EC-Karten-PIN, ich habe das nicht weiter, PIN oder Passwort, nicht das Geburtsdatum von sich selbst oder eines anderen Verwandten? Ja, ihr lacht. So, alle, die jetzt nicht aufgezeigt haben. Ne? So. Und wer wollte sich erst melden und hat sich dann nicht gemeldet? Ah ja. Es ist natürlich auch so Fangfragen, so Achtung, warum soll ich mich jetzt eigentlich melden? Warum fragt die mich was? Also ich wette, wenn ich hier den einen oder anderen frage, wie heißt du, wird er mir auch seinen Namen sagen. Wie heißt du? Ja. Und ich wette, das ist auch der richtige Name. Nein? Gut. Der Mensch ist von Natur aus ehrlich. Ich frage mich immer bei Facebook, da meckern alle über Facebook, nutzen dann aber Facebook mit ihrem echten Namen. Warum? Warum soll ich denn meinen echten Namen angeben? Es gibt andere, die nutzen dann einen Fake-Namen, der noch relativ nah am echten Namen ist, damit andere sie finden. Aber nur weil Facebook sagt, ich soll meinen echten Namen benutzen, ja gut, die sind weit weg. Warum muss ich das machen? Muss ich eigentlich überall meinen echten Namen angeben? Bin ich dazu verpflichtet? Nö, bin ich nicht. Es gibt sogar Vereinigungen, wo es empfohlen wird, seinen echten Namen nicht anzugeben. Oder gerade so im sensitiven Bereich spielt man häufig mit nicht echten Namen, dass man dann Pseudonyme nimmt. Und aber wir sind halt von Natur aus ehrlich. Und wir nutzen unseren echten Namen. Wir erzählen auch, wenn ich frage, wie viele Kinder hast du, kriege ich meistens auch eine ehrliche Antwort. Oder hast du Kinder? Wir sind aber nicht nur ehrlich, wir sind auch mitteilsam. Wenn wir zusammenarbeiten, meistens kriegt man mit, was bei dem Kollegen privat los ist. Oder wir erzählen von den Kindern in der Schule, wie toll sie sind. Wir sind stolz. Wir erzählen von unserer Ausbildung. Wir geben ganz viele Daten über uns preis. Die Frage ist, wo und wem gegenüber? Facebook ist ja so gefährlich, weil es gleich die ganze Welt betrifft, weil es jeder mitlesen kann und wir nicht wissen, wer dahinter sitzt, der es mitlesen kann. Die amerikanische Polizei setzt das sogar ein. Bevor die rausfahren, gucken die erstmal im Netz nach, ob sie Informationen über diejenige Person rausfinden, bevor sie hinfahren. Sie sagen, um Waffen zu finden, um sicherzustellen, ob da Waffen im Haus sind oder nicht. Aber man weiß es nicht. Also die machen wirklich erstmal so, wer hat da angerufen, dann machen die schon Profile, erstellen die schon Profile davon. Fand ich sehr erschreckend, als ich diesen Bericht gesehen habe. Bitte? Wie heißt das? WeCrime? Bitte? Ja, ja, das macht nicht nur die Polizei, aber... Ja, ich weiß, dass es nicht nur die Polizei macht, aber ich weiß in Amerika, also wirklich, die kriegen einen Anruf und bevor die rausfahren, prüfen die das erstmal. Das finde ich schon mal, ich hoffe, in Deutschland fahren die sofort raus, wenn da kommt, bei mir ist ein Einbrecher oder ähnliches. Und gucken nicht erst nach, wer hat da angerufen. Aber natürlich, da gibt es auch Dienste für, es gibt vor allen Dingen auch Adresshändler. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Patientendaten sind so das teuerste Gut, was wir haben. Und wir sind ehrlich, wir sollten mal überlegen, muss ich das eigentlich überall angehen? Wen interessiert das eigentlich? Ich kann meinen Freunden auch auf der Straße sein, pass mal auf, bei Facebook bin ich Clara Müller. Ja, irgendwann weiß das auch jeder, dass ich Clara Müller bin, zumindest in meinem Kreis. Es gibt ganz viele, die wissen, wer hinter dem Nicknamen Miras steckt. Den habe ich mal im IRC angelegt, 1995. Ich habe dann mal irgendwann geheiratet, da war ich mal wieder so ein halbes Jahr inkognito, weil ich den Nachnamen geändert habe. Aber ja, irgendwann weiß man das. Aber die Frage ist, müssen wir das eigentlich immer und warum tun wir das? Und das liegt einfach in unserer Natur. Wir machen das so. Und das ist auch das, wo wir halt angreifbar dann sind. Man denkt nicht drüber nach. Man vertraut auch den anderen. So, ich habe mal gesagt, Social Engineering ist die Kunst des Schweigens und des stillen Beobachtens. Das greift nochmal zurück auf diese ICE-Geschichte. Einfach nur da sitzen, zuhören. Man kriegt so viel raus, das ist unglaublich. Wichtig ist, dass man zuhören kann. Ich kann auch reden und gleichzeitig zuhören, das ist dann noch verwirrender für einige. Ja, aber zuhören, zusammenfassen, begreifen. Das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn man da so irgendwie still in der Ecke sitzt, meistens wird man überhaupt nicht wahrgenommen. Die Leute reden einfach. Was ich vorhin schon hatte, eine ganze Siemens-Vorstandssitzung und ich saß mit in dem gleichen Wagen. Die gar nicht interessiert. Also gerade so in der Bahn finde ich das sehr, sehr spannend, was da teilweise kommt. Es gibt, kennt eine andere Plattformen, wo das auch noch so üblich ist. Schwimmbad fällt mir
nicht. Ich kenne wen, dem ist das gerade passiert in Frankfurt in der Business Class Lounge. Das hat von einem FO gehört, von der Tochterfirma von einem großen deutschen Unternehmen.
Ja.
Und wer da jetzt
ja, so Aufsichtsratsbeschwächung, Bahnlounge. Jetzt für den Stream sollte ich das nochmal wiederholen. Business Lounge war es, ne? Lounge im Flieger. Ja, das ist auch so klassisch. Firmengeheimnisse. Passiert, ja. Die Leute denken nicht drüber nach. Manchmal sind es aber auch diese Sachen, dass es die Menschen sind, die sich wichtig tun wollen. Das habe ich in der zweiten Klasse sehr häufig. Dass sie dann ich weiß nicht, in der ersten ist das selten, aber in der zweiten, dass sie dann über Angebote sprechen, über Konditionen und Gehälter oder ähnliches. Ich hatte mal irgendwie eine Personalabteilung in der zweiten Klasse hinter mir sitzen. Ich sage jetzt nicht von welchem Unternehmen, weil es war eins, für das ich gearbeitet habe. Das war noch spannender. Die sich dann darüber unterhielten, wie sie denn jetzt die Kündigungen für Kollege XY schreiben sollten. War auch sehr spannend, war aber auch ein 10.000-Mitarbeiter-Unternehmen. Und da hatte ich dann die Damen aus der Personalabteilung irgendwie hinter mir sitzen, die das dann sagten, irgendwie war das, glaube ich, eine Auszubildende oder ähnliches, wo sie dann darauf einging, wie sie denn Kündigungen schreiben würde und nahmen dann auch die echten Namen. Ich kannte den Kollegen, der da gekündigt wurde. Fand ich auch sehr spannend. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, das mit dem Mitteilsamen habe ich schon gesagt. Irgendwie sind meine Folien ein bisschen gewürfelt. Wir wollen auch gerne über uns selbst sprechen. Wir sind stolz darauf, dass wir irgendwas gemacht haben. Wir sind stolz darauf, wir sind stolz auf unsere Kinder, wir sind stolz auf unsere Ehepartner, wir sind stolz auf unsere Eltern oder was auch immer. Wir erzählen das einfach. Ich habe jetzt auch schon wahnsinnig viele Informationen von mir preisgegeben. Die meisten sind auch öffentlich. Ich weiß, ich bin fürchterlich angreifbar. Aber, wie gesagt, Social Engineering, es geht ja auch immer darum, wann und wo wird es denn gegen mich eingesetzt? Das mit dem Zuhören hatte ich auch schon. Wenn man wirklich Social Engineering macht, man sollte halt gut zuhören. Rhetorik ist manchmal wichtig. So in einer Partnerschaft ist das dann, also da kann man das dann sehr gerne, wie du magst mein grünes Kleid nicht, wenn man so mal auf Loriot zurückkommt, soll ich jetzt das blaue oder das grüne Kleid anziehen? Zieh doch das blaue an, du magst mein grünes Kleid nicht. kennen wir wahrscheinlich auch alle diese Situation, hat man natürlich im geschäftlichen Umfeld auch. Wenn man, ursprünglich komme ich aus der Baubranche, wenn man da teilweise sieht, wie sich die hohen Herren rhetorisch die Bälle an den Kopf geworfen haben, stand man da auch immer und dachte, gut, dass du nur der kleine Ingenieur bist, der da jetzt nicht mitdiskutieren muss, weil das da richtig heftig rumging. Und ja, aber auch da kriegt man dann teilweise Dinge raus, wenn man dann nur neben sitzt und zuhört. Empathie gehört natürlich zum Social Engineering auch immer mit dazu. Wenn man es macht, dass man also eine gewisse Art von Empathie hat, sich in die Situation reinfühlen, mit dem reden, teilweise auch noch ja, drüber sprechen, Ideen bringen. Die klassischen Empathie-Geschichten. Und was ganz wichtig ist, was Social Engineering, wenn die das richtig gut können, die können natürlich auch Zusammenhänge erfassen. Und man findet auch raus, wo das Kind in die Schule geht, wenn er es nicht direkt sagt, die Adresse, wo er wohnt, reicht auch. Die meisten schicken, zu wissen, dass die meisten ihre Kinder doch in die umliegenden Schulen schicken und nicht irgendwie 30 Kilometer weiter, außer auf dem Land. Aber dann ist es auch die nächste umliegende Schule. Ist auch einfach, ja, wie kann ich mich denn davor schützen? Hat dafür einer eine Idee? Ja? Immer falsche Daten angeben, ja, möchte man vielleicht auch nicht. Also wäre natürlich eine Möglichkeit, zumindest da, wo es nicht drauf ankommt. Also ich habe bei Facebook auch meinen echten Namen. Ich bin aber auch selbstständig und ich möchte natürlich auch Kunden finden. Das ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund, als wenn ich dann nur mit meinen Freunden chatte. Ja? Eben. Ja. Also ich wiederhole mal eben, gewisse Dinge wollen wir ja auch preisgeben und man sollte das halt nur bedacht machen, nicht unbedacht. Man muss nicht jedes kleine Detail auf Facebook preisgeben. Wer von euch kennt Leute, die auf Facebook Urlaubsfotos gepostet haben vom Strand? Wir sind jetzt gerade da und ich bin noch nicht fertig. Ja, ich weiß, das kennen viele. Die dann wieder kamen aus dem Urlaub und sich gewundert haben, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Der Klassiker, nachdenken. Warum soll ich jetzt wirklich dieses Urlaubsfoto jetzt schon posten oder wenn ich wieder zu Hause bin? Ich schreibe auf Facebook auch nur, dass ich beruflich unterwegs bin, wenn ich weiß, dass meine Schwiegereltern und mein Mann nicht auch unterwegs sind. Weil die sind dann ja noch zu Hause, weil ansonsten wäre ich ja schön dumm. Also manchmal schreibe ich da rein, ich bin jetzt beruflich da und da und da, aber da könnt ihr drauf an, bei uns zu Hause ist immer einer. Also da nicht, wenn mein Mann und ich in Urlaub fahren, dann wird das auf Facebook garantiert nicht stehen. Das ist einfach so. Aber das sind so die Klassiker, man sollte das bedacht machen, wem sage ich was, wie finde ich was raus. Und wenn ich in diese Verhandlungsmethoden komme, da will mir einer was unterschieben. Wenn ich wirklich an solchen Positionen bin, da sollte ich mir vielleicht mal vom Profis Rat holen. Weil man kann sich da auch verschützen, ich weiß auch nicht wirklich wie. Man kann da natürlich auch bei diesem Kind noch locker reagieren und sagen, okay, also da weiß ich es zufällig, also so die Gegner, muss man erstmal nichts machen, ist ja erstmal nichts Verwerfliches und er will ja nur Druck machen. Das muss man aber auch aushalten können emotional und dann sind wir sowieso in einer ganz anderen Liga. Und da kann man sich auch, wenn man wirklich in diesen Bereichen spielt, vielleicht Hilfe holen. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen natürlich, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist schwierig. Und diese Sache mit, ich öffne dem mal die Tür. Ja, ich hoffe, das erzählen sämtliche Sicherheitsbeauftragten in den Firmen auch ständig, dass man darauf achten soll. Und regen sich anschließend wieder darüber auf, dass keiner es macht. Wer kennt die Situation? Wer arbeitet in Firmen, die so Sicherheitsbeauftragte haben, die regelmäßig kontinuierlich sensibilisieren? Das sollen sie nämlich. Jedenfalls nach ISO 27001. Und dann, wer kennt den Sicherheitsbeauftragten persönlich, der immer wieder so, oh, wieso kapieren die das denn alle nicht? Das ist halt eine ganz klassische Arbeitssituation. Ich denke, es ist wichtig, dass man immer wieder sensibilisiert, dass man dran denkt. Aber so wirklich schützen, man sollte es wirklich bedacht machen. Oder hat noch einer eine andere Idee? Nein? Doch, da hinten. Ah ja, die Umfragen in der Bahn, um das geht es hier gerade. Ja, ja. Ja, Umfragen ist sowieso ist eine ganz spannende Geschichte. Noch besser sind, das ist ein Thema, das habe ich vergessen. Wer hat schon von euch schon mal in großen Städten, ich weiß, die Frage habt ihr wahrscheinlich alle schon, da gibt es immer wieder mal irgendwelche Spendenaktionen, gerne Kinder oder Tiere. Fragt mal nach, wo ihr dann irgendwie entweder was unterschreiben sollt, wo ihr eure Adresse angeben sollt. Also nicht wirklich Spenden, aber so irgendwie so diese Aktionen. Das sind ganz häufig Adresshändler. Fragt mal nach dem Verfahrensverzeichnis Datenschutz, was mit euren Daten da passiert. Da werden die ganz komisch. Bei den Umfragen übrigens auch. Erstmal fragen, wofür brauchen Sie das? Warum ist das? Muss ich da überhaupt die Wahrheit sagen? Muss ich denen überhaupt antworten? Nein, normalerweise sind die freiwillig, die antworten. Und ob ich da die Wahrheit sage oder nicht, ist auch Banane. Ich muss da keinem die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sollte ich vor Gericht sagen. Wie ich heiße, das ist wichtig. Aber ob ich die jetzt bei Facebook oder im Internet sage. Ich wurde mal angemault von Leuten, weil ich bei Xing, ich bin nicht mehr bei Xing, hatte ich irgendwas aus meinem Lebenslauf nicht angegeben. Ach, dass ich mein Ingenieurstudium gemacht habe. Ich dachte, mir interessiert keine Sau mehr. Etwa im letzten Jahrhundert muss ich nicht unbedingt mit angeben. Ist doch ganz egal, was ich da bei Xing angebe, wie meine berufliche Laufbahn war. Ich gebe da doch das an, was ich rausgeben möchte und nicht, was andere jetzt unbedingt meinen, wie du hast einen Doktortitel. Ja, muss ich den angeben? Bin ich dazu verpflichtet? Nein, bin ich natürlich nicht. Wenn ich keine Lust drauf habe, gebe ich den nicht an. Ich gebe meinen Doktortitel meistens nicht an. Aber ich bin nicht, nur weil so ein Tool das verlangt, verpflichtet, da auch alles wahrheitsgemäß einzutragen oder überhaupt Sachen einzutragen. Ich muss ja meine Seele nicht verkaufen. Aber Social Engineering ist ja eigentlich Mensch zu Mensch und nicht Tool zu Mensch. Und auch da natürlich kann ich dem Fremden gegenüber in der Kneipe alles über mich erzählen. Ich kann das aber auch lassen. Dem Kollegen ist vielleicht jetzt manchmal noch so eine familiäre Geschichte, aber muss ich da dem fremden Techniker erzählen, was er wissen will? Wenn der Elektriker, der da unterm Schreibtisch liegt, ich weiß, die Situation kenne ich nur aus dem Fernsehen, wenn bei mir irgendwie was an der Elektrik unter meinem Schreibtisch nicht in Ordnung war, da hieß es immer, mach's selber, aber dem muss ich nicht erzählen, wo ich wohne. Es geht ihn ja auch gar nichts an. Aber Social Engineering, wenn man das wirklich auf der ganz großen Schiene macht, wenn man dann die Leute rausschickt, die sind natürlich auch gebrieft, auf solche Sachen ein Gespräch zu verwickeln. Und damit haben wir es in der Regel nichts zu tun. Auch das ist so beim Hacken, das kommt meistens aus dem Inside. Und das Social Engineering ist wirklich so, ja, unterschwellig. Das ist dieses Kaffee-Tür öffnen, weil die zwei Kaffees in der Hand haben. Das ist das dem Berater, dem Consultant das Passwort verraten, weil man nicht dran gedacht hat. Solche Geschichten. Ja, wir sind auch schon durch. Ich bin viel zu früh fertig. Das war's. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Das Mikrofon habe ich nicht gesehen. Ich werde die Fragen wiederholen. Ah, das Mikrofon kommt. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen, Anregungen? Stories, was einem mal passiert ist. Wir hatten da ja schon ganz lustige Geschichten.
Also erstmal danke für den Vortrag. Ja. Und eine Anmerkung, die ich vielleicht haben könnte, wäre, Sie haben jetzt die 5 Zitate aus Who am I?
Ja, ich wollte es eigentlich ausschnittmäßig zeigen, habe ich dann nicht mehr hingekriegt.
Genau, aber was ich vielleicht interessanter finden würde, mitunter gibt es ja bekannte Social Engineer, auf der Welt, die zum Beispiel auch eine Biografie geschrieben haben oder so, wo Inhalte drin sind, die sehr interessant sind und die vielleicht bei so einem Vortrag auch genannt werden sollten. Also so eine kleine Anmerkung.
Weitere Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Oder vielleicht willst du erstmal was zu sagen oder auch nicht, nach dem halt. Das wollte ich jetzt nicht ausschließen.
Nee, alles gut.
Okay.
Ja.
Das war's?
Das war's. Da geht keine Hand. Hier vorne war noch ein Kommentar. Was war's?
Jederzeit gerne.
Naja, so ein klassischer Fall ist halt auch Dumpster Driving.
Ja.
Unter anderem halt wichtige Firmendokumente einfach in den Müll zu schmeißen, ohne zu entsorgen. Wo es halt auch Hacker spezialisiert darauf sind, einfach bloß den Müll zu sortieren und da halt E-Mail-Adressen abzufangen. Und gerade was E-Mail-Adressen betrifft, also ich privat nutze es so, ich habe 3 verschiedene E-Mail-Adressen. Eine nur für familiäre und die anderen beiden halt einfach für Spam. Weil alleine durch eine E-Mail-Adresse kann man im Internet fast alles über eine Person rausfinden.
Ja, je nachdem, wie oft sie oder wo sie genutzt ist. Genau. Ich habe auch mehrere. Ich habe einen GitHub-Account, ich habe einen Blog. Die haben alle eigene E-Mail-Adressen, weil das einfach sinnvoller ist. Das Dumpster-Driving, da sind wir aber in Bereichen, die schon außerhalb der kleinen Firmen sind. Also die kleinen Firmen, die Handwerker, die Handwerksbetriebe, die Mittelständler, die werden selten durch Dumpster-Driving angegriffen, sondern da ist es wirklich eher so dieser soziale Kontakt, der persönliche Kontakt, der private Kontakt, der das dann undurchsichtig macht. Das sind auch häufig Kollegen, leider. Also so, die Kollegin hat da mal 3 Kopien auf dem Kopierer gemacht in der Anwaltskanzlei, ist ganz klassisch gewesen früher. Mittlerweile gilt das ja als Bagatelle, aber so sind früher auch Kollegen dann von den Anwaltskanzleien gerne rausgeworfen worden. Das ist auch Social Engineering. Zwar nicht auf Hacking bezogen, aber man hat da doch dann eher so dieses, ich erzähle mal was über mich. Oder halt dann entsprechend, dass man solche Dinge für den Chef erledigen soll. Find doch mal raus, was der, auf welche Frauentyp der steht oder ähnliches. Gibt
sonst
es auch.
Noch Fragen? Ja, da vorne, Sekündchen.
Ja, man sollte sich auch Gedanken machen, was die Abwesenheit von Daten eigentlich über einen aussagen kann, denn wenn nämlich über mich keine Bonitätsdaten zum Beispiel vorhanden sind, dann ist der Rückschluss ganz einfach, der hat seine Daten löschen lassen, weil er eine schlechte Bonität hat. Also wie gesagt, den Umkehrschluss oder den Schluss gibt es auch, keine Daten, ja, kann man auch was drüber rausfinden und über die Person.
Gerade über Nicht-Aussagen. Haben Sie eigentlich Kinder? Und man, also so Politiker werden immer gefragt, ob sie Kinder haben. Ja, keine Aussage ist auch ganz klar, hat keine Kinder. Ne? Also jedenfalls wird das dann rein interpretiert. Also die Nicht-Aussage ist natürlich genauso aussagekräftig wie die Aussage in einigen Fällen.
Okay.
Ha, 2 Minuten, sagt der Junge.
Okay. Also wenn keine Fragen, Hinweise oder Anmerkungen da sind, dann möchte ich danken.
Ja.